So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Folge Nummer 59. Ja, und ich wollte mich hier ein bisschen, ist ja auch ein Literaturpodcast, ne? Da wollte ich mich mal mit einem Buch auseinandersetzen, genauer gesagt mit zwei Büchern. Aber vor allem wollte ich mich auch mit Franz von Assisi auseinandersetzen. Der wohl den meisten ein Begriff sein dürfte, ne? Franz von Assisi. Und ich war mal vor Urzeiten, vor langer, langer Zeit, ein großer Verehrer von Franz von Assisi. Das hat sich aber inzwischen gegeben, ne? Ja, Franz von Assisi ist also, denke ich mal, ziemlich bekannt, ne? Und ist einer der berühmtesten Heiligen, ne? Ist natürlich der Begründer der Franziskanermönche, die auch ziemlich populär sind, muss ich mal sagen, ne? Also in Dortmund ist es das katholische Forum in der Innenstadt. Hatte ich ja schon mal erwähnt in einem Podcast. In der Petrikirche, ne, Petri nicht. Ich werfe mal die Kirchen durcheinander, aber die Franziskaner haben in der Dortmunder Innenstadt halt ein Kloster. Katholisches Zentrum heißt das. Da, wo Reinoldus seine letzte Ruhestätte gefunden hat, da hatte ich ja mal von erzählt. Den Namen der Kirche habe ich jetzt vergessen. Das sind also Franziskanermönche, die sind irrsinnig populär, ne. Ja, die sind also ziemlich populär, die Franziskanermönche, und die bauen natürlich auf der Spiritualität von Franz von Assisi auf. Und diese Spiritualität von Franz von Assisi, die ist wirklich nicht unproblematisch. Aber da sage ich dann auch was zu. Ja, ich beziehe mich da auf zwei Bücher. Das eine ist von einem Green, das werde ich euch später noch vorstellen. Das habe ich nämlich zu Hause. Ich bin ja gerade auf dem Weg in mein Wellness-Tempel Wischling. Das andere habe ich mir sogar eingepackt, obwohl das jetzt ziemlich sinnlos war, das einzupacken. Weil ich gleich da bin und da nicht mehr viel zu sagen kann. Das habe ich ja vor Urzeiten gekauft, bei Booklooker gebraucht. Irgendwo vom, oder von irgendeinem Grabbeltisch, das war ja nicht mehr. Ja. Das ist noch richtig ein Buch auf toten Baum, ne, so Papier. Das habe ich schon seit bestimmt 10 Jahren, naja, ist übertrieben. Aber seit 4-5 Jahren hatte ich außerhalb der Schule kein Buch aus toten Baum in der Hand. Ich habe das nun bei mir in einem Regal aufs Minimum eingedampft. Ich habe Bücher halt lieber digital. Ja, Felix Timmermans Franziskus. Felix Timmermann ist ein flämischer Autor, der einen hammerharten Schreibstil hat. Ich fand dieses Buch von Anfang an ein bisschen abgedreht, aber es ist, ja, das Buch ist der Hammer, muss man wirklich sagen. Ja, ich lese mal den ersten Absatz vor, ich bin ja auf dem Weg nach Wischling. Die Sonne war wie ein Goldfisch untergegangen über der kleinen Liebfrauenkirche, die so einsam und vergessen im Wald lag, hing plötzlich eine schöne Musik. Ein Hirt, der seine Schafherde vorübertrieb, war gerade im Begriff, aus seiner Klarinette ein Lied zu blasen, zu Ehren der Mutter Gottes, als er die Klänge hörte. Ja, also Hirten, die im Mittelalter auf Klarinetten spielen und Sonne, die wie Goldfische untergehen, das lässt natürlich Schlimmes ahnen, ne? Die Metapher ist echt der Hammer. Ja, das Buch ist ganz in dem Stil und ist natürlich eine einzige Heiligenlegende, ne? Richtig schön geschrieben. Ich empfehle das Buch ausdrücklich, es ist nämlich wunderschön, aber es ist natürlich ein wenig überzuckert. Und es gibt halt einen Überblick über die Heiligenlegende Franziskus. Ne? Der Mann ist eine Legende. Und es werden Parallelen zum Leben Jesu immer gezogen. Ne? Also er ist auch in der Krippe, ich weiß gar nicht warum, aber er ist in der Krippe geboren im Stall, ne? Also ich habe das Buch schon lange nicht mehr gelesen, vielleicht sollte ich es mal wieder lesen, dann kann ich euch mehr dazu erzählen. Ja, also es ist Felix Timmermans aus Franz von Assisi, Franziskus, ein Buch, das ihr mal lesen solltet. ist natürlich sehr unkritisch, ne? Sehr katholisch. Also, es kommt nicht die geringste Kritik weder an Franz von Assisi noch an der katholischen Kirche noch an irgendetwas, ne? Ja, gut. So, das zweite Buch, das ich mich beziehe, das ist Julian Green, Bruder Franz. Ja, Julian Green ist einer der bedeutendsten Romancier der Gegenwart, Mitglied der Académie Française. Und Julian Green hat also einen richtig dicken Schmöker über Bruder Franz geschrieben. Ja, nicht ganz interessante Geschichte, dieser Bruder. Bruder Green, sage ich schon, also dieser Julian Green. Ich kenne den gar nicht, ne? Aber ich habe halt beide Bücher gelesen, weil ich in meiner Vergangenheit, das ist lange, lange her, also ich rede jetzt von der Zeit von vor über 20 Jahren, nicht direkt ein Fan von Franz von Assisi war, aber mich für ihn halt interessiert habe. Ja, Julian Green ist natürlich nicht so unkritisch wie Felix Timmermans, ne? Er geht also jetzt nicht so super unkritisch an den Franz von Assisi ran, sondern sehr kritisch, aber wohlwollend, ne? Ich habe das Buch auch erst vor über 20 Jahren gelesen. Ich werde das jetzt eher nicht nochmal lesen, weil es mich so sehr nicht interessiert. Aber die Bücher sind so ein nicht direktes Extremkontrastprogramm, ne? Also der Felix Timmermans hat völlig kritiklos erzählt die Geschichte von Franz von Assisi wie eine Heiligenlegende, ne? Also kann man richtig sagen, wie so eine Heiligenlegende. Und Julian Green, Bruder Franz, erzählt das halt etwas kritisch, ne? Aber auch wohlwollend, ja. Julian Green war von Haus aus Protestant, ist dann aber zum Katholizismus konvertiert. Und daran erkennt man ja, dass Julian Green natürlich Franz von Assisi sehr wohlwollend gegenübersteht. Wie gesagt, beide Bücher habe ich vor Urzeiten gelesen, ganz lange her. Und ich wollte mich ja mit Franz von Assisi nicht anhand dieser beiden Bücher, aber schon so ein bisschen... Das baut mein Podcast baut so ein bisschen darauf auf, ne? Also nicht komplett, aber so ein bisschen. So, okay. Gut, das war's jetzt erstmal. Ich gehe gleich weiter. Folge 59. Ja, ich sitze hier gerade in der Sauna der Ida Kara und blicke auf Kopenhagen. Ja, und hatte mir überlegt, dass ich zwischen, bevor ich dann auch mein zweites Frühstück starte, mit diesem Podcast zu Franz von Assisi weitermache. Da fällt mir irgendwie wenig zu ein. Ja, ich hatte ursprünglich jede Menge Ideen, was ich dazu sagen könnte, aber jetzt fällt mir dazu wenig ein. Also, ich hatte die zwei Bücher ja vorgestellt und ich war natürlich irgendwann mal in meiner Jugend ein großer Fan von Franz von Assisi, also in meiner späten Jugend. Und da geht es natürlich in erster Linie um die Gebete, ne? Dieses ganz bekannte Gebet von mir her, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, ne? Ist ziemlich bekannt und auch Sonnengesänge hat er gemacht. Ja, Franz von Assisi kam sozusagen auf den Markt, als die katholische Kirche mal wieder restlos abgewirtschaftet hatte, ne? Also die war total korrupt offensichtlich, ne? Und musste mal Deschner lesen. Und da gab es jede Menge Heretiker, wie man das früher nannte. Heute würde man einfach sagen, jede Menge Leute, die die katholische Kirche halt entweder reformieren wollten oder gar abschaffen wollten. Und da hatten sich die katholische Kirche einfach den gemäßigsten Heretiker rausgenommen und ihnen halt erlaubt, einen Orden zu gründen. Andere haben sie schlicht und ergreifend weggemetzelt, ne? Also... Es gab da noch andere, die radikaler waren. Franz von Assisi war ja nicht in seiner Kritik der katholischen Kirche nicht sehr radikal. Das war ja auch der Grund, warum er ihm die Ordensgründung letztendlich erlaubt hat. Das habe ich jetzt nicht aus dem Buch von Felix Timmermann, sondern aus dem anderen Buch. Na, das war nämlich etwas kritischer, ging das an die Sache heran. Ja, und heute fühlen sich immer noch Leute von den Franziskanern angezogen. Ne? Die als Franziskaner-Mönche, die haben eine relative Popularität. Das katholische Forum in Dortmund, das ist ziemlich populär und ziemlich groß. Und es gibt eine bestimmte Sorte Menschen, die sich von den Franziskanern halt angezogen fühlen und von Franz von Assisi. Und ich will dir jetzt nicht psychoanalysieren, aber ich will mal kurz zusammenfassen, was Franz von Assisi also so populär macht. Und was ich daran wirklich inzwischen mit einigem Abstand zu meinem Fan-Dasein von Franz von Assisi selber und meine Meinung dazu heutzutage. Ne? Also von mir aus kann natürlich jeder Franz von Assisi himmlisch verehren, meine ich. Aber ich tue es schon lange nicht mehr. Ne? Also ich lehne ihn auch nicht direkt ab, von mir aus kann. Aber ich tue es halt nicht mehr. Der Felix Timmermann hat die ganze Heiligenlegende von Franz von Assisi natürlich so richtig durchdekliniert, ne? Also von der Geburt, die angeblich im Stall stattgefunden hat. Ne? Also die Parallelen zu Jesus sind also offensichtlich. Und was von Franz von Assisi total gepredigt hat, war halt die Armut, ne? Die Armut und die Askese. Und das hatten wir ja schon mal bei Jesus, ne? War Jesus arm, ne? Armut und Askese zu einem Ideal zu machen, ist natürlich pathologisch. Ne? Dann sind wir mal ein bisschen drastisch, das ist pathologisch. Ne? An Armut gibt es nichts Gutes. Ne? Armut ist schlecht. Definitiv. Ne? Also arm zu sein ist scheiße, ne? Da gibt es nichts zu beschönigen. Und freiwillig arm zu sein ist doof. Ne? Also blöde, extrem dämlich. Ja, und warum auch? Ja, warum auch? Warum wollte Franz von Assisi arm sein? Weil er glaubte, alles Materielle trennt ihn also von Gott. Ne? Also ich bin hier geradezu sozusagen der Antithese zu Franz von Assisi. Ne? Ich bin hier auf der Ida Cara, auf einer sechstägigen Kreuzfahrt in einem absolut edlen Wellnessbereich, der super, super schick ist. Ne? Ess hier vom Allerfeinsten und werde hier durch die Meere geschippert. Also es ist die definitive Antithese zu den Franziskanern. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt nicht durch den ganzen Wohlstand, den ich hier an Bord ja habe, von Gott getrennt. Also ich wüsste nicht, dass mich das von Gott trennt. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich das von Gott abtrennen sollte. Ich wüsste auch nicht, warum ich Gott näher kommen sollte, wenn ich arm wäre. Ne? Ich könnte jetzt natürlich auch allem Reichtum abschwören und mich in die Wüste zurückziehen, wie das ja die ersten Christen auch gern gemacht haben. Und da haben wir wieder das Stichwort Gnostizismus, ne? Das ist Lust- und leibfeindlich. Ne? Dieser Armutsideal ist letztendlich total lustfeindlich. Ne? Antihedonismus pur und damit eigentlich gegen Gott gerichtet. Ne? Also wer die Armut predigt als Ideal, der versündigt sich eigentlich gegen Gott. Ne? Gott will nicht, dass wir alle reich sind, aber Gott würde sich ja gern sehen, wenn wir alle reich wären. Ne? Also wir haben es geschafft, eine Wirtschaft aufzubauen, die derart effizient ist, dass theoretisch alle Menschen auf dieser Welt reich sein könnten, also im ziemlichen Wohlstand leben könnten. Natürlich nicht in so einem maßlosen Wohlstand à la Bill Gates mit Learjet durch die Gegend fliegen. So einen Scheiß könnte natürlich nicht jeder machen. Aber im relativen Wohlstand, so auf AIDA-Niveau, sagen wir mal, könnte eigentlich jeder leben. Wenn wir die Wirtschaft nicht künstlich drosseln würden, ne? Also das macht der Neoliberalismus ja, er drosselt die Produktion, damit die Leute halt arm bleiben. Die meisten Leute sogar inzwischen, ne? Aber das ist künstlich. Also Reichtum geschieht nicht mehr auf Kosten von Armen, sondern dieser Armut ist halt künstlich produziert, ne? Und es bringt einen Gott nicht näher, wenn man arm ist, ne? Definitiv nicht. Das ist ziemlicher Quatsch. Bei Franz von Assisi kam natürlich auch noch eine geballte Ladung von Lust und Leibfeindlichkeit. Ne? Der Typ hat also freiwillig sich gefroren, sich kasteit. Er hat also auf Decken verzichtet, er hat im Unrat gewühlt. Ne? Er hat sich von Abfällen ernährt. Ne? Er ist ja reich geboren worden und hat sich dann freiwillig von allem verabschiedet. Das ist ja krank, ist jetzt so eine Wertung. Natürlich ist es etwas schwierig als Konstruktivist von pathologisch zu reden, weil wir ja gar nicht definieren können, was normal ist. Ne? Also nehmt das pathologisch aus dem ersten Teil, vor ein paar Minuten habe ich pathologisch gesagt, nehmt das mal da raus. Ne? Aber das ist auf jeden Fall maximal antihedonistisch, lust- und leibfeindlich. Ne? Sexualfeindlich war er natürlich auch noch. Und damit haben wir die gnostizistische Triade des Schreckens, ne, Lust, Leib und Sexualfeindlichkeit hier zusammen. Also Franz von Assisi ist der personifizierte Antihedonismus, ne? Und damit eigentlich Also deswegen, ob er jetzt abzulehnen ist als ethische Regel, ist ja Quatsch. Aber ich lehne ihn aus diesen Gründen inzwischen ab. Ne? Also zum Vorbild nehme ich mir den schon lange nicht mehr. Ne? Ja, was macht denn Askese so attraktiv? Was macht Franz von Assisi so attraktiv? Erstens ist es, glaube ich, die Radikalität. Ne? Radikalität finden Leute immer ansprechend. Ne? Die laue Mitte ist nicht sehr beliebt. Ne? Radikalität ist immer ansprechend. Und Franz von Assisi hat seine Ideale, die ich für nicht sinnvoll halte, die Ideale, radikal verwirklicht. Da war er wirklich kompromisslos. Das ist natürlich eine gute Sache. Ob das eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Aber er hat es halt getan und das wirkt auf die Leute anziehend. Ne? Das wirkte auf mich auch anziehend. Ne? Und dann wurde natürlich der Gegenpol, das ist so der Eugen-Drewermann-Effekt, ne? Böse, korrupte katholische Kirche, und die war böse und die war korrupt. Ne? Und Franz von Assisi, der halt seine Ideale treu geblieben ist, war natürlich sehr groß, und da leuchtete Franz von Assisi natürlich sehr hell. Ne? Das muss man schon sagen. Aber die katholische Kirche war damals natürlich auf Kosten der Armen reich, weil die Wirtschaft noch nicht so produktiv war. Ne? Damals konnte man Reichtum eigentlich nur auf Kosten der Armen leben. Ne? Anders ging es gar nicht. Bei der heutigen produktiven Wirtschaft ist das eigentlich nicht nötig. Ja, also das Ideal der Armut. Ja, es kommt aber, wie gesagt, die geballte Lust und Sexual. Was ist als Askese so attraktiv? Nun, Askese ist so attraktiv, das kenne ich hier auch auf der AIDA, ne? Wenn man hier 6 Tage der Völlerei frönt, das ist ein Gegenstück zur Askese, ist natürlich die Völlerei, und Völlerei ist natürlich auch von Nachteil, ne? Also Völlerei trennt eigentlich Gott von Gott, das ist jetzt ein bisschen zu abgedreht. Aber ständige Völlerei führt auch zu so einer Art Überdruss. Ne? Also man hat dann keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Ne? Und Leute, die immer schon reich waren, die sind des Reichtums vielleicht auch ein bisschen überdrüssig. Ne? Langweilig halt. Alles wird irgendwie langweilig. Wenn ich jetzt ein Jahr mit der AIDA durch die Gegend eiern würde, dann würde es langweilig werden. Und deswegen ist es immer die hedonistische Tretmühle. Ne? Und vielleicht war Franz von Assisi in seiner Jugend in der hedonistischen Tretmühle gefangen. Ne? Er war also überdrüssig des ganzen Reichtums. Übrigens hat diese Geschichte auch eine Wahnsinnsähnlichkeit mit Buddha. Ne? Buddha war ja auch des Reichtums halt überdrüssig reich geboren. Ist auch den Weg der Askese gegangen. Und um die hedonistische Tretmühle zu vermeiden, muss man halt nicht asketische Phasen, entweder man muss neue Reize setzen oder eine Phase der Askese kann auch durchaus sinnvoll sein. Ne? Zum Beispiel, wenn man mal Lust hat auf Reizentzug. Ne? Man kann ja zum Beispiel sich auf, das mache ich selten, aber man kann es in einen Landgasthof irgendwo im Bayerischen Wald zurückziehen und mal die Reizentzug und auch die Völlerei, was das Essen angeht, ein bisschen runterfahren, ne? Ein bisschen mehr Sport machen. Das ist ja nichts anderes als letztendlich neue Reize setzen. Aber das ist nicht Askese, sondern ja, es ist Askese. Ein bisschen asketischere Lebensweise ist schon klar, aber dieses radikal asketische und immer ist totaler Blödsinn. Ja, allerdings wird ja behauptet, dass Franz von Assisi Gott ganz, ganz nahe gekommen ist mit dem Weg der Askese, und Buddha ist ja erleuchtet worden mit dem Weg der Askese. Ja. Ich glaube das ja nicht. Ne? Man kann das glauben oder nicht glauben. Wer es glauben will, der kann das ja glauben. Buddha ist ja angeblich, und das hat der Osho aufgegriffen, ne? Man muss also laut Osho und Buddha den Verzicht aus der Sache rausnehmen. Ne? Also Osho hat gesagt, man muss also die Sexualität voll ausleben, um sie dann aber zu überwinden. Das war schon das Ziel. Ne? Und das ist so eine etwas verkorkste Sexualfeindlichkeit. Letztendlich wird das Sex nur funktionalisiert. Ne? Man lebt den Sex halt aus, um ihn zu überwinden. Das ist letztendlich ein Funktionalisieren von Sex. Ne? Und letztendlich ist es natürlich auch sexualfeindlich, denn man hält den Sex ja für etwas, was überwindet werden muss. Ne? Also das ist alles Gnostizismus. Von Franz von Assisi, Buddha, Osho, das können wir alles in einer Reihe. Gnostizismus, Lust und Sexualfeindlichkeit. Ne? Das steht da drin, wobei Osho noch den Armutsaspekt komplett rausgenommen hat. Also, weil er selber reich leben wollte, hat er den rausgenommen. Ne? Aber die Sexual- und Lustfeindlichkeit hat er auch voll im Programm. Ja, also Lust, Sexual- und Leibfeindlichkeit, das ist so der Weg der Askese, und meiner Meinung nach ist es ein Weg, der nicht bei Gott landet, sondern irgendwo anders, ne? Ja, so ist das. Ja, und Leute, die eh schon Probleme mit Sexualität, mit Leib fanden, also die eh schon so antikörperlich unterwegs sind, die fühlen sich natürlich von solchen Ideologien sehr angezogen, ne? Weil die dann praktisch ihre Sexuallust und Leibfeindlichkeit, die sie irgendwie haben, ne, die wird dann sozusagen geadelt, ne? Also so zu was Edlem erklärt, ne? Und dann können sie das ausleben, ohne Schuldgefühle zu haben, ne? Also können sagen, okay, ich bin hier asketisch, ich verzichte auf Sex, ich esse hier nur. Also Leute, die so lustfeindlich unterwegs sind, können dann sagen, das ist praktisch das Ideal, ne? Leiden wird dann ja auch immer endlos glorifiziert, nur der Weg des Leidens führt zu Gott, ne? Das hat von Sun Assisi ja auf die Spitze getrieben, Buddha übrigens auch. Buddha hat ein anderes Bild von Gott, da müssen wir jetzt aufpassen, aber der Weg ist der gleiche, ne? Der Weg des Leidens führt halt letztendlich bei Buddha zur Erleuchtung und bei Franz von Assisi zu Gott. Ne? Je doller man leidet, umso näher ist man bei Gott. Ja, wenn Gott nur durch Leiden, wenn man Gott nur durch Leiden und Armut und Askese und Sexualfeindlichkeit und Leibfeindlichkeit nahe kommen kann, dann ist das natürlich ein lebensfeindliches Gottesbild. Ne? Das ist ein lebensfeindlicher Gott, der das von einem erwartet, dass man das nur auf diese Art macht. Total lebensfeindlich, die totale Negierung allen Lebens. Ne? Und das ist natürlich, das lehne ich ab. Ne? Also andere mögen das toll finden und Knorke finden, ich lehne das ab. Ich lehne das total ab. Ne? Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde das Gottesbild ganz, ganz grauslich, ganz schrecklich und ja, schlimme Sache. Ne? Also wer das für ein Ideal hält, der betet zu einem Gott, den ich nicht verstehen kann. Ja. Gut. Oder auch verstehen will. An den ich auch nicht glaube, ne? So. Jetzt bin ich hier fast 15 Minuten drin und ich höre auf. Ich schwitze blöde. Und ja, ich gucke hier, wie gesagt, gerade auf Kopenhagen. Gleich werde ich das zweite Frühstück zu mir nehmen und dann werde ich gemütlich einen Spaziergang durch Kopenhagen machen, also die totale Antipode zu Franz von Assisi. Ich habe die Sauna hier für mich alleine, deswegen kann ich hier so unbeschwert quatschen, weil morgens ist hier nie einer drin, schon gar nicht, wenn wir am Land liegen. Ne? Jetzt höre ich aber auf und ich werde den Podcast dann später beenden. Wahrscheinlich in Deutschland. Erstmal tschüss. Ja, es ist Frühling. Und diese Folge ist wirklich sehr ungewöhnlich, weil über so einen unglaublich langen Zeitraum gesprochen wird. Ich hatte die vor dem AIDA-Urlaub angefangen. Auf der AIDA bin ich irgendwie nicht weitergekommen, die zu sprechen. Oder doch, ein Stück habe ich ja auch auf der AIDA, glaube ich, gesprochen. Ja, und dann war ich halt in Ottach auf Klassenfahrt. Da konnte ich jetzt auch wirklich nicht, da hatte ich noch die AIDA fertig gemacht. Und ja, jetzt ist schon wieder eine Woche Schule rum und ich bin in einer Schaffenskrise. Aber diese Schaffenskrise kriegt ihr überhaupt nicht mit, weil ich ja noch jede Menge Folgen in der Pipeline habe und deswegen ist das nicht so gravierend. Ja, ich wollte auch eigentlich nur einen Punkt noch in diesem Franz von Assisi Podcast fertig dazu machen. Das ist also Askese und ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von Askese ist, das exakte Gegenteil. Die Christen würden wahrscheinlich sagen Völlerei und Maßlosigkeit, ne? Und die eher so Leute, die so ein bisschen rechtslastig drauf sind, ne, reden dann immer von Dekadenz, was die Christen allerdings auch tun. Aber Dekadenz ist ein typisch rechter Vorwurf, ne? Also ist was Negatives für die Rechten. Und auch die ganzen rechten Ideologien haben etwas Asketisches, ne? Dabei hat Franz von Assisi allerdings noch ein paar Sachen im Petto, die ja durchaus auch positiv sind. Er ist ja nicht so eine Schattengestalt. Er ist ja halt Pazifist, ne? Und ja, er ist also Pazifist und das ist ja durchaus was Positives. Also ich bin kein Pazifist, aber Pazifismus ist natürlich eine durchaus sehr lebenswerte Ideologie. Aber Pazifismus funktioniert halt auch ohne Askese. Da fällt mir spontan Erich Mühsam ein, ne? Erich Mühsam war sicher kein Asket, aber halt Pazifist. Ja, aber es ist schon auffällig, dass all die Gestalten der Geschichte, die also für sich in Anspruch nehmen, Pazifisten zu sein, auch, und das ist ein merkwürdiger Widerspruch, sehr asketisch und lebensfeindlich sind, ne? Also zum Beispiel der Mahatma Gandhi, ne? Ist ein sehr asketischer, lebensfeindlicher Typ gewesen. Der gute alte Tolstoi, ne? Den ich auch früher mal sehr verehrt habe. Na, sehr verehrt ist übertrieben, aber könnte man durchaus mit Franz von Assisi vergleichen oder mit Gandhi, ne? Auch sehr asketisch. Aber, und sehr lebensfeindlich, wobei Tolstoi diese Askese immer nur geplant hat und nie geschafft hat. Und dann alles, was Spaß macht, hat mit extrem schlechtem Gewissen gemacht hat. Und auch in die Verlogenheit abgerutscht ist. Weil Tolstoi hat es halt zum Beispiel nicht auf sexuellem Gebiet geschafft, den Verzicht zu üben. Und deswegen ständig mit Schuldgefühlen und ist auch in die Verlogenheit. Er hat einfach heimlich gepoppt, ne? Und ist seinen Jüngern nicht verraten. Ja, das ist also eigentlich auch eine sehr unglückliche Gestalt gewesen und auch eine sehr lebensfeindliche Gestalt. Ja, Mahatma Gandhi reden wir nicht drüber, ne? Schon ziemlich abgedreht eigentlich der Typ. Ihr müsst euch da mal die Quellenlage im Internet so angucken. Ja, so ist das. Und natürlich sind auch Religionen, der Buddhismus ist ja extrem lebensfeindlich und betont auch sehr die Askese. Also man kann sagen, Askese ist eigentlich lebensfeindlich, hat aber gleichzeitig, tut es so, als wenn es lebensfreundlich wäre, ne? Also es ist ein merkwürdiger Widerspruch. Ja, dieser Widerspruch lässt sich natürlich leicht aufdröseln, wenn man Wilhelm Reich studiert, ne? Und dann kriegt man schnell raus, das ist halt dieser autoritäre Charakter, ne? Lebensfeindlich, ne? Und der eigentlich das Leben vernichten will, ne? Also, und der tarnt sich natürlich, ne? Er muss ja vor sich selber das irgendwie moralisch rechtfertigen. Und das macht er, indem er Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, ne? Indem er halt vorgibt, die Menschen zu ihrem eigenen Besten zu quälen, ne? Oder um einer höheren Sache willen seinen Sadismus ausagiert. Oder es halt heimlich tut, ne? Das ist also praktisch eine Rechtfertigung vor sich selber, ne? Auf die Art versucht man natürlich keine Verantwortung zu übernehmen. Man beruft sich halt auf Autoritäten oder auf Ideologien. Wo man natürlich genau weiß, dass man selber für den Kack verantwortlich ist, den man da macht, oder für die Verbrechen, ne? Ja, und einige richten die Wut und den Hass halt mehr gegen sich selber, ne? Ich will jetzt Franz von Assisi nicht psychoanalysieren. Aber so eine gewisse Autodestruktivität kann man ihm sicher unterstellen. Und Mahatma Gandhi hat das auch sehr gegen sich gerichtet, aber auch gegen andere, ne? Vor allem gegen die, die ihm am nächsten standen. Er war sicher kein Zeitgenosse, der den Menschen in seiner direkten Umgebung sehr gut getan hat, ne? Ja, das gilt auch für Tolstoi übrigens, der seine Frau letztendlich zerstört hat, ne? Und sich selber natürlich auch. Okay, das Gegenteil ist meiner Meinung nach, das direkte Gegenteil von Askese ist halt Dekadenz, ne? Dekadenz wird ja immer mit Verfall gleichgesetzt, ne? Aber jeder weiß, dass dekadente Kulturen nicht sehr kriegerisch sind, ne? Also, wenn die Menschen satt und zufrieden sind, ne? Und schon dekadent, ne? Die Rechten interpretieren ja satt und zufrieden als Dekadenz, ne? Also wenn sie in ihren Bedürfnissen, wenn ihre Bedürfnisse vollkommen erfüllt sind, oder nicht vollkommen, ist ja Quatsch, aber weitestgehend erfüllt sind, dann sind die Menschen halt satt und zufrieden. Ne? Und mit solchen Menschen, das hatte ich ja schon im Hedonismus-Podcast, kann man halt keine Kriege führen. Ne? Die haben da einfach keinen Bock drauf, die sehen auch keine Gründe für. Ne? Und deswegen predigen halt rechte Ideologen immer die Askese, ne? Also Askese, wer Askese predigt, wer Verzicht predigt, der ist politisch fast immer ganz rechts anzusiedeln oder ziemlich weit rechts oder im konservativen Bereich, ne? Weil man halt Menschen will, die prinzipiell eher unzufrieden sind, ne? Das ist klar, ne? Das hat auch George Orwell in 84 sehr gut analysiert, ne? Die Ideologen dieser Ideologie von Ozeania haben halt die Askese gepredigt, ne? Den Verzicht. Und der Protagonist, der Winston, sehnte sich nach Dekadenz, ne? Weil die Askese natürlich dieses System am Kacken gehalten hat, ne? Also Dekadenz hätte ja zu einem Verfall dieses Systems geführt. Wäre ja was extrem Gutes gewesen, die Dekadenz, ne? Weil das System halt dann zerfallen wäre. Aber das System halt vor allen Dingen im Bereich, also 1984 wird das ja auf die Spitze getrieben, ne? Was Wohnen, was Wohlbefinden, was Essen, was Sexualität, überall Askese, ne? Und auf diese Art kann man natürlich Leute besser in Kriegen verheizen, ne? Ja, deswegen wird diese Askese ja auch gepredigt, ne? Ja, und wenn eine Religion Askese predigt, ne, das hat der Franz von Assisi ja gemacht, dann sollte man diese Aspekte der Religion, also nicht die ganze Religion in die Tonne kloppen, ein bisschen radikal, ne? Aber immer wenn es um Askese und um Verzicht geht, dann sollte man in Deckung gehen. Das gilt sogar für so kurzfristige asketische Aktionen, ne? Fasten. Fasten zum Beispiel ist ja prinzipiell eher leibfeindlich, ne? Bei Fasten enthält man sich natürlich Dinge vor, die man braucht, ne? Der Mensch muss essen, ne? Und das ist natürlich eine unglaubliche Lebensfeindlichkeit, ne? Sich selbst Dinge vorzuenthalten, die man braucht, ne? Da liegt ja nichts Positives drin. Und sich selbst Dinge vorzuenthalten, die keinem schaden, auch nicht sich selber, ist natürlich total dämlich, ne? Also, ist sicher nicht Gott gewollt. Und es ist auch sicher keine Methode, um Gott näher zu kommen, ne? Also die Schwachsinnsidee, dass man nur mit Leiden Gott näher kommt, ist eine zutiefst destruktive Ideologie, die natürlich aus dem Gnostizismus kommt. Das haben die Buddhisten ja noch extremer im Programm. Ich habe es vor kurzem im Internet gelesen, ein Buch angelesen und dann wieder weggelegt, genau, es war ein Buch, über einen Retreat da irgendwo in Amerika, ne, also die amerikanische Form des Buddhismus, ne, die natürlich sehr neoliberalala ist und sehr gut zum Protestantismus auch passt, vor allem zu diesem evangelikalen Protestantismus, so extrem leibfeindlich ist, ne? Da wird der Mensch regelrecht gequält, ne? Man enthält ihm also Sachen vor, die er braucht, er ernährt ihn nicht gut, er ernährt ihn vor allen Dingen nicht schmackhaft, man ernährt ihn gesund, aber nicht schmackhaft, ne? Also total lustfeindlich. Man enthält ihm Sex vor. Man enthält ihm also alles vor, was das Leben eigentlich ausmacht, ne? Und glaubt, dass wenn man ihm das alles vorenthält, der Buddhismus glaubt ja nicht, dass man Gott nahe kommt, glaubt, dass der Mensch dann zum Kern des Wesentlichen vorstößt. Aber was soll das jetzt eigentlich sein? Also, keine Ahnung, ne? Ja, und das ist natürlich ins Christentum eingeflossen, wobei das Christentum dann nicht dem Kern des Wesentlichen vorkommen wird, sondern halt Gott, ne? Also Christentum hat im Gegensatz zum Buddhismus, das ist ein Unterschied, macht eine Dualität auf, ne? Macht also eine Dualität auf Ich und Gott, ne, als eine Beziehung. Das ist der Unterschied zum Buddhismus. Aber die Leibfeindlichkeit ist exakt dieselbe, ne? Deswegen können die Franziskaner auch sehr viel mit den Buddhisten anfangen. Also es gibt viele christliche Mönche, Franziskaner, aber auch andere, also mit den Franziskanern verwandte Orden, die sich den Buddhisten immer sehr zugezogen gefühlt haben, weil diese destruktive Ideologie ja nicht exakt die gleiche ist. Ne? Da gibt es keine Unterschiede. Nur im Gottesbild gibt es Unterschiede. Ja. So, jetzt bin ich an der Unionsstraße, muss mal wieder auffahren. Leichter Nieselregen. Und jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Folge 59. Eine Folge, die über einen fast schon irrsinnig langen Zeitraum gesprochen wurde. Weil dazwischen die AIDA lag und eine Klassenfahrt nach Norddeich. Das hört ihr dann in den nächsten Podcasts. Sie kommen jetzt danach, ne? Aber ich hatte Folge 60, 61 etc. Ja, weil das über so einen langen Zeitraum gesprochen wurde, war das jetzt so ein bisschen verfusselt und unstrukturiert, aber da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich muss jetzt das Thema auch langsam mal abschließen, ne? Eine Zusammenfassung fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, außer dass ihr sicher gemerkt habt, dass ich der Askese und dem Verzicht natürlich ablehnend gegenüberstehe. Verzicht ist sowieso irgendwie was, ja, was durch und durch Negatives, ne? Also Verzicht üben, das ist was Negatives, ne? Ja. Aber Askese ist auch was Negatives. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass Selbstdisziplin durchaus eine positive Charaktereigenschaft ist. Ne? Also Völlerei ist vielleicht das genaue Gegenteil von Askese. Vielleicht aber auch nicht. Man muss ja nicht immer in Dualitäten denken. Auf jeden Fall Völlerei ist natürlich auch was Negatives. Ne? Also jetzt nicht immer. Ab und zu ist das sicher auch mal okay. Aber so als Grundhaltung ununterbrochen ist Völlerei natürlich was Negatives in jeder Beziehung, logisch, weil das natürlich nicht, also jetzt nicht vom Ergebnis her, aber halt auch vom Ergebnis her, ne? Also das führt halt nicht zu mehr Glück, sondern zu Unglück, ne? Und pragmatisch gesehen ist das natürlich abzulehnen, ne? Ja, und dass Askese genau das gleiche, ne? Wobei Askese als kurzfristige Anwandlung ist ja durchaus mal okay, ne? Also man kann ja durchaus mal Askese üben für einen sehr kurzen Zeitraum, um Gott vielleicht sogar näher zu kommen, ne? Kann sein, dass man das dadurch tut, obwohl in der Völlerei vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, aber ne, kann man machen. Oder um sich von Phasen der Völlerei zu erholen, geht übrigens auch, ne? Oder einfach als Kontrastprogramm, ne? Also man muss ja im Leben immer Kontraste setzen. Und immer das gleiche ununterbrochen, ne? Hedonistische Tretmühle. Dann frisst man sich fest, ne? Und frisst man sich halt fest, ne? Hedonistische Tretmühle, das ist klar. Und sowas wie die AIDA kann man natürlich nicht das ganze Jahr machen, ne? Das geht nicht. Erstmal wird man dann fett wie eine Tonne. Und zweitens wird sich das auch abnutzen, ne? Man hätte da gar keinen Spaß mehr dran. Also, man muss immer Kontraste setzen, das ist klar. Okay, na gut, aber Ideologien, die halt den Verzicht oder die Askese predigen, die sind natürlich immer abzulehnen, ne? Die sind leibfeindlich, lebensfeindlich, immer. Selbst wenn die, die das predigen, sich an ihre eigenen Ideale halten, ne? Also, es gibt ja mal diese Doppelmoral, ne? Evangelikalen, die zum Beispiel sexuelle Askese predigen und sich nicht dran halten. Das ist natürlich besonders, naja, widerlich, ne? Aber auch, selbst wenn sie sich dran halten, ist das lebens- und lustfeindlich, ne? Kommt aus dem Gnostizismus. Und auch selektive Askese ist natürlich abzulehnen, ne? Also wenn zum Beispiel jemand sexuelle Abstinenz predigt oder wie der Osho Sexualität nur als Übergangsstadium betrachtet, zuletzt letztendlich auch sexuellen Abstinenz, dann ist das natürlich auch abzulehnen, selbst wenn der Osho in anderen Bereichen überhaupt nicht asketisch war, ne? Er hat also durchaus dem Luxus, war er nicht abgeneigt und das fand ich ganz sympathisch an ihm. Ja, und er hat auch keine Doppelmoral gepredigt, er hat nämlich Luxus gepredigt und Luxus gelebt, ne? Und nicht aus Käse gepredigt und Luxus gelebt, wie das viele natürlich machen. Ja, und dann schließlich wieder der Kreis zu Franz von Assisi, ne? Der repräsentiert ja nicht alles, was an dieser Askese und Lustfeindlichkeit negativ ist, ne? Und wenn die Franziskaner Mönche heute so glorifiziert werden, dann hat das auch was damit zu tun, dass einige Leute halt sehr lust- und lebensfeindlich unterwegs sind und das natürlich anziehend finden, ne? Wobei man den Franziskanermönchen durchaus vorwerfen kann, dass sie sich mit den Defiziten, sagen wir es mal, ihres, dass man sich mit den negativen Aspekten von Franz von Assisi auch nie auseinandergesetzt hat. Man hat das nicht aufgearbeitet, der wird also immer noch gnadenlos glorifiziert. In einigen Punkten sieht man das vielleicht etwas differenzierter, aber im Großen und Ganzen wird er gnadenlos glorifiziert. Und da kann Franz von Assisi nichts zu, ne? Aber wenn er mal der Schnalle ist, auch die Franziskanermönche haben also im Laufe ihrer Geschichte, waren die also an grauenhaften Verbrechen beteiligt, vor allen Dingen in Kroatien, ne? Absolut ekelerregend. Also dieser Pazifismus hat sie ja nicht daran gehindert, Verbrechen zu begehen, natürlich nicht, ne? Aber diese Lust- und Lebensfeindlichkeit, die ist bei Franz von Assisi also extrem ausgeprägt. Er hat eigentlich alle negativen Aspekte des Christentums gelebt, ne? Und diese Glorifizierung der Armut ist auch eine Glorifizierung des, also der negativen Aspekte der, also es gibt keine positiven Aspekte der Armut, aber primär auch der lebensfeindlichen Aspekte der Armut, ne? Das Dreckigsein, das nicht um seine Hygiene kümmern, das im Schmutz wühlen, ne? Das erinnert sehr, sehr stark an diese extreme Lustfeindlichkeit zum Beispiel des tibetanischen Buddhismus, ne? Da gibt es also enorme Parallelen. Und das ist natürlich durch und durch abzulehnen, ne? Also man kann sich umhören, es ist auch Gottes, es ist eigentlich Blasphemie, ne? In vielen Punkten war Franz von Assisi natürlich Blasphemiker, ne? Also ganz, ganz sicher. Okay, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ja, und wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr einfach mal melden wollt, dann schickt mir bitte eine E-Mail an eilig-podcast@yahoo.de. 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 Ja, es ist voll Frühling. Also hier blühen die Bäume, die verblühen sogar schon. Die Kirschen blühen jetzt immer, ne? Und hoppeln die Eichhörnchen durch die Gegend. Die Bäume sind schon richtig schön grün und es ist so warm, dass ich meinen Mantel zu Hause gelassen habe. Also geht voran. Okay, eilig-podcast@yahoo.de und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.